HR Info. Das war das Thema am Nachmittag.
Kein Grund zur Panik? Das Virus und wir.
Gestern hat es eine Pressekonferenz gegeben in Frankfurt, auf der nochmal erklärt wurde, wie es den beiden Coronavirus-Infizierten geht, die im Moment in der Frankfurter Uniklinik beobachtet werden und behandelt werden. Es gehe ihnen gut, sie hätten keine Krankheitssymptome, war da zu hören. Mit dabei war gestern auch Professor René Gottschalk, der Leiter des Frankfurter Gesundheitsamtes, auch selbst vom Fach, er ist Infektiologe. Er hat gesagt, dass eine Grippeepidemie deutlich gefährlicher sei als das Coronavirus. Ich habe vorhin noch mal mit ihm gesprochen und gefragt, ob das im Umkehrschluss auch heißt, wer jetzt wegen Husten zum Arzt rennt oder die Apotheken abklappert auf der Suche nach Mundschutz, ist unnötig in Panik?
Er ist auf jeden Fall unnötig in Panik. Es ist natürlich so, dass das weiß die gesamte Bevölkerung, dass jedes Jahr eine Grippewelle kommt. Ab und zu kommt mal eine ganz neue Form der Grippe, die auch dann immer sehr viele Opfer fordert und die Bevölkerung guckt dem im Prinzip immer entgegen und lässt sich nicht mal impfen. Bei dem Coronavirus, wie wir es jetzt haben, haben wir außerhalb Chinas eine sehr, sehr begrenzte Anzahl von Patienten und da ist bis jetzt ein einziger nur gestorben. Das ist eine ganz andere Hausnummer und sich jetzt zu schützen mit dieser minimalen Anzahl in zum Beispiel Europa oder in Hessen, das ist völlig unsinnig.
Wir haben jetzt 2 Fälle von Corona-Infizierten in Hessen, aber vielleicht ja auch noch einige Menschen, die aus China oder Fernost gekommen sind, das Virus in sich tragen, es aber noch nicht wissen. Sind die eigentlich ansteckend?
Die gesamte weltweite Verteilung spricht momentan dafür, dass typischerweise dieses Virus übertragbar ist, sobald man Symptome hat. Das schließt nicht aus, dass es im Einzelfall auch mal einen Patient geben kann, der so gut wie keine Symptome hat, sich also gesund fühlt und trotzdem infektiös ist. Das gibt es immer wieder mal. Aber wenn das die typische Ausbreitung wäre, dann hätten wir eine explosionsartige Entwicklung der Zahlen. Das ist nicht der Fall.
Offenbar sind Sie ja jetzt in der Lage, das Virus festzustellen, bevor es überhaupt sichtbar wird, also bevor es bei Infizierten für Symptome sorgt. Sollte sich denn jetzt jeder, der vor kurzem in China war, vorsorglich testen lassen?
Nein, das ist absoluter Unsinn, abgesehen davon, dass die Laborkapazitäten dafür überhaupt nicht existieren. Das ist kein Test, den jedes Labor machen kann. In Hessen zum Beispiel kann das Hochsicherheitslabor in Marburg, die können viele Tests machen, bei uns hier an der Universitätsklinik, die können das machen und soweit ich weiß, kann das jetzt auch die Uni Gießen machen. Aber das sind keine Kapazitäten, um solche großen Anzahlen von Tests zu machen. Abgesehen davon gibt es durchaus da auch ein Fenster, wo unter Umständen das Virus gar nicht nachweisbar wäre. Das ist also völliger Unsinn.
Und die vielen anderen, die nicht in China waren, wie sollten die sich jetzt verhalten? Wie sollten wir uns alle verhalten? Mundschutz gibt es ja keinen mehr zu kaufen.
Ja, Aktien von Mundschutzherstellern kaufen, das würde ich empfehlen. Aber ich würde mich gegen Grippe impfen und immer wieder die Hände waschen, wie ich es seit Jahren predige.
Also im Grunde genommen sollen wir überhaupt nicht anders agieren und uns schützen wie in Zeiten der normalen Grippe und in diesen Erkältungsmonaten?
Nein, überhaupt nicht. Der beste Schutz ist immer wieder die Hände waschen. Vielleicht sollte man sogar auf Händeschütteln mal verzichten. Das ist eher ein Brauch, den es nun in Westeuropa gibt. Dann immer wieder mal lüften, wenn man selber krank ist. Nicht zur Arbeit gehen, um andere anzustecken mit seinem grippalen Infekt oder der Grippe. Und wenn man in die Nähe von Erkrankten kommt, dann sollte man nicht zu nah rangehen.
Alle reden davon, von dem neuartigen Coronavirus, das bei uns in Deutschland nur ganz wenige in sich tragen. Trotzdem ist das aus China eingeflogene Virus eines der bestimmenden Themen dieser Tage. Nur, was ist eigentlich ein Virus? Was ist das Coronavirus und wie unterscheidet es sich von anderen Viren? Angelika Fey aus unserer Wissenschaftsredaktion erklärt es uns.
Viren und Bakterien, beide können uns krank machen. Aber im Gegensatz zu Bakterien sind Viren keine Lebewesen. Zumindest nicht nach der gängigen Definition von Lebewesen. Denn Viren haben keinen eigenen Stoffwechsel. Und sie können sich auch nicht selbst fortpflanzen, sondern nutzen zur Vermehrung Wirtszellen, also die Zellen von infizierten Lebewesen. Im Wesentlichen besteht ein Virus aus einer Nukleinsäure, also aus der Struktur, die bei allen Organismen den genetischen Code enthält. Weil Viren sich nicht selbst fortpflanzen können, docken sie zur Vermehrung an Wirtszellen an und schleusen sich in die Zelle ein. Im genetischen Code des Virus ist die Information enthalten, mit der das Virus den Stoffwechsel einer Wirtszelle steuern kann und der Bauplan, nachdem die Virusbestandteile dann von der Wirtszelle vervielfältigt werden. Viren können aber nicht an jede Zelle andocken. Die unterschiedlichen Viren sind jeweils auf bestimmte Zellen spezialisiert. Deshalb infizieren manche Viren, wie das Coronavirus, nur die Zellen der Atemwege, während andere Viren zu Darminfektionen führen. Das Prinzip ist ähnlich wie beim Computervirus. Auch hier bekommen wir zum Beispiel Phishing-Mails, mit denen das Computervirus versucht, an unseren Computer anzudocken. Die Mails können auf eine ganz bestimmte Nutzergruppe abzielen, beispielsweise auf PayPal-Kunden. Ist der Computer infiziert, nutzt das Virus den PC für seine eigene Vervielfältigung. Aber zurück zu Viren, die Lebewesen angreifen. Es gibt im Wesentlichen zwei unterschiedliche Arten von Viren, je nachdem, in welcher Form ihr Erbmaterial vorliegt. Die zwei Typen sind DNA-Viren und RNA-Viren. Das Coronavirus ist ein RNA-Virus, ebenso wie HIV oder Ebola. Dagegen sind Herpes- oder Pockenviren DNA-Viren. Wichtig ist die Unterscheidung deshalb, weil das Erbgut von RNA-Viren nicht so stabil ist wie das von DNA-Viren. Sie verändern sich häufiger. Das liegt an der unterschiedlichen chemischen Struktur. Coronaviren sind RNA-Viren und kennzeichnen sich dadurch, dass sie genetisch hochvariabel sind. Deshalb können sie die Artenbarriere relativ leicht überwinden, also zum Beispiel von der Schlange zum Menschen springen. Bei Menschen können die unterschiedlichen Coronaviren zu leichten Erkältungskrankheiten bis hin zu Lungenentzündungen führen. Der Name Corona kommt daher, weil die Viren einen Kranz von nach außen ragenden Spitzen haben, wie eine Krone, die wir uns aber nicht aufsetzen möchten.
HR Info. Das war das Thema am Nachmittag.
Kein Grund zur Panik. Das Virus und wir.
Wir beschäftigen uns heute Nachmittag wieder intensiv mit dem Virus, jetzt mit der Frage, wie man eigentlich zu einem Medikament kommen könnte, wie schnell die Forschung da helfen kann. Am Institut für Virologie der Uniklinik Frankfurt, wo ja im Moment zwei Coronavirus-Infizierte beobachtet werden und behandelt werden, denen es im Moment auch gut geht, wie das Gesundheitsamt und die Klinik sagen. Dort arbeitet auch Professor Holger Rabenau. Er und sein Team haben begonnen, am konkreten Coronavirus zu forschen. Und ich habe ihn erstmal gefragt, wie man sich das vorstellen muss. Wie holt man das Virus aus dem Körper?
Nun, das ist zunächst relativ banal, so scheint es zumindest. Bei einem Erreger, der die Atemwege betrifft, macht man, wie klassischerweise auch beim Nachweis von Influenza oder anderen Atemwegserregern, einen Abstrich im Rachen oder auch in der Nase. So wurde das bei diesen Patienten auch durchgeführt. Und aufgrund dieser Abstrichproben haben wir dann Laboruntersuchungen durchführen können.
Man muss aber, wenn man dieses Virus isoliert hat, muss man das ja auch erstmal züchten, damit man mehr davon bekommt, um die Eigenschaften kennenzulernen. Wie züchtet man dann Viren?
Zunächst mal vervielfältigen wir das Erbmaterial und weisen damit erstmal nach, ob überhaupt Virus in dieser Patientenprobe drin ist, ob Virus-Erbmaterial drin ist. Dann geben wir diese Proben auf Zellkulturen. Und wenn nun infektiöse Viren in der Patientenprobe enthalten sind, dann dringen die Viren aus dem Patientenmaterial, heften sich erstmal an die Oberfläche der Zellen und dringen in die Zellen ein. Das funktioniert nach dem sogenannten Schlüssel-Schloss-Prinzip. Also nicht jedes Virus kann in jede Zelle eindringen. Wir brauchen also die geeigneten Zellen. Und da wissen wir noch nicht so sehr viel. Deswegen haben wir das jetzt in dem konkreten Fall gleich mal nachts auf drei verschiedene Zelllinien draufgegeben, um einfach eine höhere Chance zu haben, um das Virus wirklich zu isolieren.
Und dann muss es ja auch irgendwie weitergehen in Richtung Medikament, das dann auch tatsächlich gegen das Virus hilft. Wie kommen Sie dahin?
Ganz genau. Also wenn erstmal das Virus in einer solchen Zelllinie vermehrt wurde, können wir es durch, man sagt, Passagieren, durch Umsetzen der Zellen mehr und mehr Viren züchten, bis wir dann einfach mehrere Millionen dieser Viren haben. Und dann können wir auf analogen Zellsystemen in anderen Fläschchen von solchen Zellkulturen erste Versuche unternehmen, um auch beispielsweise in Richtung Wirksamkeitsprüfung von Medikamenten zu gehen. Das muss man sich einfach relativ simpel vorstellen. Erstmal geben wir quasi das angezüchtete Virus und die Substanz, die wir prüfen wollen, in ein Röhrchen rein, inkubieren das für eine Stunde und dann geben wir es auf Zellen wieder drauf. Ist dieser Stoff nun wirksam, dann sehen wir plötzlich keine Vermehrung mehr von den Viren. Ist der Stoff nicht wirksam, na, dann wird auch in der nächsten Flasche wieder alles voller Viren sein.
Trotzdem haben Sie am nächsten Tag ja nicht gleich das Medikament. Wie lange würde das in etwa dauern?
Tatsächlich von der Wirksamkeitsprüfung, die auch sehr viel länger dauert als nur einen Tag, bis hin zu einem Medikament vergeht es häufig Jahre, weil es einfach Zulassungsprüfungen unterliegt. Deswegen prüfen wir erstmal Wirksubstanzen, die bereits schon auf dem Markt sind, ob die zufällig auch schon eine Wirksamkeit gegen dieses neue Coronavirus aufweisen.
Hoffen Sie, dass Sie damit, Sie hatten gerade gesagt, Prognose, das dauert Jahre, so eine Entwicklungszeit auf wenige Monate verkürzen können?
Genau das ist unsere Hoffnung, dass wir einen Stoff finden, der bereits zugelassen ist, keine Nebenwirkungen hat, aber gegen das neue Coronavirus wirksam ist und dass wir dann die Zulassung sehr viel kürzer für dieses Produkt hinbekommen, beziehungsweise man es quasi als Off-Label-Use in Einzelfällen, also dass man das dann eben sagen kann, ja, es ist wirksam und bei Patienten, denen es nicht gut geht, die medikamentöse Unterstützung brauchen, kann man es ausprobieren, ob das vielleicht hilft.
In der Zwischenzeit könnte sich das Coronavirus natürlich weiter verbreiten. Jetzt haben wir noch gar nicht über die Frage nach der Gefahr gesprochen, die von ihm tatsächlich ausgeht. Der Leiter des Frankfurter Gesundheitsamtes, René Goldschalk, hat uns gesagt, er habe viel mehr Angst vor einer Epidemie der ganz normalen Grippe im Moment und niemand solle wegen dem Coronavirus in Panik verfallen. Für wie gefährlich halten Sie das Virus?
Tatsächlich kann ich mich den Äußerungen von Professor Gottschalk nur anschließen. Durch die Medien gehen vor allen Dingen die Todesfälle und die sind tragisch und sollen in keinster Form bagatellisiert werden. Aber es ist zu vermuten und wir haben ganz viele Hinweise darauf, dass wir ganz, ganz viele Patienten haben, die quasi gar keine Patienten sind, sondern die infiziert sind und selbst gar nichts von der Infektion merken. Also gesund sind und trotzdem ist das Virus im Rachen. Und wir werden ganz viele Patienten haben, die leichte grippale Erkrankungen haben. Das, was man immer mal hat, Freitag fühlt man sich schlecht und als braver Arbeitnehmer ist man bis Montagmorgen wieder gesund, so wie das ja auch in München genau der Fall war. Solche Fälle werden wir ganz häufig sehen. Von daher ist meine Einschätzung, dass das Ganze sehr viel harmloser verlaufen wird, als man es manchmal vielleicht aus den Medien so ein bisschen entnehmen kann oder spekulieren kann.
Das neuartige Coronavirus ist ja im Moment das Thema und es wird täglich darüber berichtet, wie viele Menschen sich wo infiziert haben oder gar an der Infektion gestorben sind. Besonders betroffen ist die chinesische Stadt Wuhan. Von dort soll sich das Virus ja auch verbreitet haben. Die Maßnahmen, die in China in einigen Städten getroffen wurden, um die Verbreitung der Krankheit zu stoppen, die kann man schon als drastisch bezeichnen. Ganze Städte sind quasi abgeriegelt, die Menschen müssen Schutzmasken tragen. Das kann Angst machen, auch wenn wir hier keinen Grund zur Panik haben. Aber es stellt sich die Frage, wie gut die Kliniken hierzulande für den Fall der Fälle gerüstet sind. Unser Reporter Mike Markloff berichtet über die Kliniken in Hessen.
Eine unserer Aufgaben zum Beispiel zu gucken, ob Antikörper, die man hat, ob die denn die Viren so inaktivieren können, dass die Zellen nicht mehr infizierbar sind.
Virologe Professor Stefan Becker beim Rundgang durch das BSL-4 Hochsicherheitslabor der Marburger Philipps-Universität. Hinter dicken Glasscheiben hantieren Mitarbeiter in gelben Schutzanzügen an seltenen und gefährlichen Erregern, wie dem Ebola oder dem Marburg-Virus. Ganz so schlimm wie ein möglicher Ausbruch von Ebola ist das Coronavirus nicht, sagt Becker. Deshalb wird es auch nicht hier, sondern im BSL-3-Labor, also eine Sicherheitsstufe darunter, untersucht. Die Suche nach dem Impfstoff für das Coronavirus sei nicht so schwer, sagt Virologe Becker, denn die genetische Sequenz sei immerhin schon bekannt.
Wir wissen also, gegen welches der Oberflächenproteine wir eine Immunantwort brauchen. Und genau diese Sequenz des Virus, die können wir mit molekularbiologischen Methoden entnehmen und in eine Impfstoffplattform einsetzen. Daraus entsteht dann ein Impfstoffkandidat, der dann erstmal dem Tier getestet wird, ob er eine Immunantwort hervorruft und ob die Immunantwort schützend ist gegen dieses neue Coronavirus. Und dann in einem zweiten Schritt, wenn man dieses Kandidatenvirus dann auch produziert hat, dann kann man dran denken, in eine klinische Phase 1 zu gehen.
Und dann werden die Tests am Menschen durchgeführt. Die Krux dabei, bis der Impfstoff ausgereift sei, vergingen um die 1,5 Jahre. Kostenpunkt bis zu 500 Millionen Euro. Die Forschung werde aber konsequent fortgesetzt, sagt Stefan Becker. Denn derzeit könne keiner sagen, ob das Virus in 1,5 Jahren schon bekämpft sei.
Es kann sein, dass das so wie bei SARS ist, dass es nach wenigen Monaten wieder verschwunden ist. Es kann aber auch sein, dass es uns leider noch länger erhalten bleibt. Und dann könnten wir mit einem Impfstoff, der dann wirksam ist, eben vielleicht einen Unterschied machen und dieses Virus schneller aus der menschlichen Population wieder vertreiben.
Die aktuellen Infektionszahlen des Coronavirus steigen derzeit täglich. Dennoch, so das Robert-Koch-Institut, sterben jedes Jahr weitaus mehr Menschen an einer herkömmlichen Grippe, als es Corona-Infizierte in Deutschland gibt. Laut RKI fallen bis zu 20.000 Menschen der Influenza zum Opfer, jedes Jahr. Dennoch nehmen die Experten in Marburg das Coronavirus ernst.
Wir müssen das ernst nehmen, weil wir einfach viel zu wenig über dieses neue Virus wissen. Über das Influenza-Virus wissen wir, was das jedes Jahr macht, und wir haben uns daran gewöhnt. Wir haben uns daran gewöhnt, dass da zigtausende Menschen jedes Jahr krank werden und etliche tausend auch sterben. Und das nehmen wir einfach hin. Ja, die meisten Menschen lassen sich ja noch nicht mal impfen gegen das Influenza-Virus, obwohl das möglich wäre. Und demgegenüber muss man sagen, dass die Auswirkungen von dem jetzigen Coronavirus auf die öffentliche Gesundheit relativ marginal sind.
Dass es zu einer Corona-Epidemie in Deutschland kommt, das hält Virologe Stefan Becker für eher unwahrscheinlich. Und damit es erst gar nicht so weit kommt, ist am Freitag das Medical Assessment Center am Frankfurter Flughafen in Alarmbereitschaft versetzt worden. Hier sind auch die 124 Deutschen, die mit einer Bundeswehrmaschine aus dem chinesischen Wuhan zurückgeholt worden waren, untersucht worden. 122 sind in die Übergangsquarantänestation nach Germersheim in Rheinland-Pfalz gebracht worden. 2 haben sich mit dem Coronavirus infiziert und sind zur Untersuchung in die Frankfurter Uniklinik gekommen. Ihnen geht es nach Angaben der behandelnden Ärzte sehr gut. Für den Fall, dass sich das Virus weiter ausbreiten sollte, sieht Hessens Sozialminister Kai Klose von den Grünen die Kliniken in Hessen gut gerüstet.
Mein Eindruck ist, wir sind sehr gut koordiniert. Das Bundesgesundheitsministerium, das Robert-Koch-Institut, arbeiten sehr eng mit den Länderministerien und den Länderbehörden zusammen. Wir wiederum mit den Gesundheitsämtern vor Ort und beispielsweise einem Labor wie diesem hier. Ich glaube, wir sind sehr, sehr gut vorbereitet auf das, was da in China passiert ist.
HR Info. Das war das Thema am Nachmittag.
Kein Grund zur Panik. Das Virus und wir.
Der neuartige Coronavirus hat mittlerweile Deutschland und Hessen erreicht. Erst haben sich ja Mitarbeiter eines Autozulieferers in der Nähe von München bei einer chinesischen Kollegin angesteckt. Und am Samstag ist dann das Flugzeug mit den aus Wuhan zurückgeholten Deutschen in Frankfurt gelandet. 2 davon sind positiv getestet worden auf das Coronavirus, werden im Moment in der Uniklinik in Frankfurt betreut und beobachtet. Vielen Menschen macht das wohl Sorge, denn in Apotheken fragen viele Kunden nach Mundschutz und der ist ausverkauft. Martin Honecker.
In die Apotheke laufen und wegen des neuartigen Coronavirus nach Mundschutz fragen, das kann man sich sparen. Nicht nur, weil es in Deutschland bislang nur sehr, sehr wenige Fälle gibt und nur bestimmte teure Masken wirklich vor dem Virus schützen, nein, auch weil der Mundschutz sowieso ausverkauft ist. Die Nachfrage ist einfach zu groß. Nicht nur in Hessen, sagt Apothekerin Cordula Eichhorn aus Eppstein-Bremtal im Main-Taunus-Kreis.
Das ist deutschlandweit tatsächlich so. Ich habe mal aus Spaß meine Kollegen und Ex-Kommandanten in Sachsen oder Brandenburg nachgefragt und die bekommen auch gar nichts.
Der Grund? Auch bei den Großhändlern ist kein Mundschutz mehr zu bekommen. Gegen Viren nutzen würde ohnehin auch nur eine bestimmte Atemmaske mit Filter. Kosten 8 bis 9 Euro. Und davon müsste jeder Kunde dann auch gleich mehrere kaufen, sagt Cordula Eichhorn. Schließlich würde es irgendwann unhygienisch, immer mit derselben Atemmaske durch die Gegend zu laufen. Einfacher Mundschutz aus Papier schützt hingegen nicht vor Viren. Höchstens andere Leute werden etwas besser geschützt, wenn man selber erkrankt ist. Aber auch dieser Mundschutz aus Papier ist ausverkauft. Selbst wenn der Mundschutz nicht überall ausverkauft wäre, nützlich wäre der ohnehin nicht, sagt Ursula Funke, Präsidentin der Apothekerkammer Hessen.
Da es hier praktisch keine Erkrankten mit Coronaviren gibt, macht es auch keinen Sinn, mit so einem Mundschutz rumzulaufen.
Viele der Kunden, die bei Cordula Eichhorn in Eppstein-Bremtal nach dem Mundschutz fragen, seien auf dem Weg zum Frankfurter Flughafen, berichtet die Apothekerin. Und von da aus gehe es dann für manche weiter, etwa nach Hongkong. Das sei eine mögliche Erklärung für die hohe Nachfrage bei ihr.
In Deutschland oder auch speziell in Europa ist es ja so, dass der Virus an sich eine sehr milde Verlaufsform zeigt. Und ich habe jetzt auch in der Innenstadt noch nicht einen einzigen mit dem Mundschutz gesehen. Insofern weiß ich nicht, ob das wirklich so das Ding ist. Hauptsache, ich habe es mal da, falls was käme, dass ich sicher bin. Ich habe den Sinn ehrlich gesagt selbst noch nicht richtig verstanden. Ich selbst habe auch keinen zu Hause übrigens.
Auch Holger Seifert vom Hessischen Apothekerverband sagt, dass Mundschutz nur in Ausnahmefällen Sinn macht.
Ansonsten wirklich die normalen Hygienebedingungen beachten, also Hände waschen, sich nicht ins Gesicht fassen oder in die Nase oder Finger in den Mund nehmen, wenn man irgendwo mit Menschen Kontakt hatte, um eben eine Infektion zu vermeiden.
Diese Grundregel gilt allerdings nicht nur für den neuartigen Coronavirus, sondern auch für alle anderen ansteckenden Krankheiten, die, ganz ohne öffentliche Diskussion, auch jedes Jahr viele Tote fordern. Zum Beispiel für die Grippe, sagt Apothekerin Cordula Eichhorn.
Die Grippe ist wesentlich gefährlicher, weil da viel mehr Leute dran gestorben sind. Und wir haben ja sogar Impfungen gegen Grippe und keiner macht's, weil das alle nicht für so kompliziert halten. Und deswegen ist eigentlich die Grippe die größere Gefahr.
Dreimal pro Stunde ein Thema. Das Thema in HR Info. Am Morgen und am Nachmittag.